moneta.
Gary.
Conga.
Money can see facts.
Money.
Money can see rules the world.
Moneycracy, die Herrschaft des Geldes. Ein Podcast zum Verständnis einer von Geld beherrschten Welt. Von und mit Frederic Liberatou. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moneycracy. Auch heute geht es wieder um ein hochaktuelles Thema, die Schuldenobergrenze der USA und ganz allgemein um den gigantischen Schuldenberg des amerikanischen Staates. Diese Schuldenobergrenze beschäftigte die letzten Monate die Medien und damit uns alle. Doch was ist eigentlich diese ominöse Schuldenobergrenze? Und wieso kommt es immer wieder zu diesen dramatischen Hängepartien zwischen Präsident und Parlament, in denen die USA und damit eigentlich die gesamte westliche Welt nur einen Schritt vom Bankrott entfernt steht? USA und die Schulden, das ist ohnehin ein ganz besonderes Kapitel. Die Vereinigten Staaten sind bekannt für Superlative. Drunter machen es die Yankees ungern und dies gilt uneingeschränkt auch für die Verschuldung. Die US-Staatsschulden sind höher als die aller westlichen Länder zusammen und erreichen fast das Niveau der gesamten Restwelt. Bei dieser dramatischen Verschuldung scheint diese in der Verfassung verankerte Schuldenobergrenze nicht besonders gut funktioniert zu haben. Wie kam es überhaupt dazu? Als die Gründungsväter der USA die Verfassung und damit die Regeln für diese erste moderne Republik der Welt schufen, hatten sie vor allem eines im Sinn: die Machtfülle Einzelner und auch des Staates selbst zu beschränken. Sie schufen dafür ein ausgeklügeltes System sogenannter Checks and Balances, die alle dem Ziel dienten, möglichem Machtmissbrauch einen Riegel vorzuschieben. Die Gründungsväter der USA waren sehr weise. Sie gingen nicht davon aus, dass die Regierungen gut sind und stets nur das Beste im Sinn haben würden. Sie betrachteten Regierungen als notwendiges Übel und trachteten danach, die Macht der Regierenden zu beschränken. Überall in der US-Verfassung sind Möglichkeiten eingebaut worden, die Herrschenden am Herrschen zu hindern. Ein zentraler Ansatz dabei war, dem Parlament die Hoheit über die Ausgaben zu geben. Wie ihr hier in diesem Podcast wissen aus vielen Folgen, Geld ist Macht, sogar sehr universell einsetzbare Macht. Indem das Geld der direkten Kontrolle des Herrschers, also in diesem Falle des Präsidenten und seiner Administration, entzogen wurde, wurde seine Macht höchst effektiv beschränkt, was heute noch gut zu sehen ist. Gegen Mehrheiten im Kongress kann auch der mächtige US-Präsident so gut wie nichts durchsetzen oder eben auch nicht finanzieren. Diese Budgethoheit des Parlaments, also der Legislative, wurde als Prinzip in viele andere westlichen Demokratien später übernommen. Aber nirgendwo ist der Einfluss so groß wie in den USA. Einer dieser Kontrollmechanismen gegenüber der Regierungsmacht bestand darin, dass diese sich jeden einzelnen Schuldenposten vom Parlament genehmigen lassen musste. Wie erwähnt, die Gründungsväter der USA waren beeindruckend weitsichtig und gingen davon aus, dass ein Staat, wenn er gut verwaltet wird, eigentlich relativ wenig Schulden machen sollte. Deshalb sollte das Parlament darüber wachen und urteilen, ob ein Schuldenwunsch der Regierung begründet und angemessen sei. Dazu ein Zitat vom Gründervater Thomas Jefferson: Um unsere Unabhängigkeit zu bewahren, dürfen wir nicht zulassen, dass unsere Herrscher mit fortwährender Verschuldung uns belasten. Wir müssen die Wahl treffen zwischen Wirtschaftlichkeit und Freiheit oder Verschwendung und Knechtschaft. Und weiter Thomas Jefferson: Ich jedoch sehe in der Wirtschaft die erste und wichtigste republikanische Tugend und in den Staatsschulden die größte Gefahr, die zu fürchten ist.
In den ersten 150 Jahren ging das mit den Wirtschaften ziemlich gut.
Die USA nahmen vergleichsweise wenige Schulden auf und die, welche notwendig erschienen, wurden nach Prüfung vom Kongress bewilligt. Die Notwendigkeit zur Veränderung kam, hier werden sich treue HörerInnen an andere finanzpolitische Sündenfälle erinnert fühlen, mit einem Krieg. Genauer, dem Ersten Weltkrieg. Nachdem die USA 1917 in den Krieg eingetreten waren, stieg der Finanzbedarf so rapide, dass die bisherige Verfahrensweise als unpraktisch und behindert in Kriegssituationen gesehen wurde. Daher wurde vereinfacht und der Kongress verabschiedete eine globale Schuldenobergrenze, welche die Regierung nicht überschreiten durfte. Anders ausgedrückt, nicht mehr das einzelne Schuldenbegehren wurde bewilligt, sondern nunmehr die Gesamtsumme der Schulden wurde begrenzt. Die Legislative hatte Macht an die Exekutive abgegeben, ein sehr häufiger Vorgang in Kriegs- und Krisenzeiten. Fortan musste die Regierung also nur noch dann das Parlament befragen, wenn sie die ausgemachte Schuldenobergrenze überschreiten wollte. Nachdem der Erste Weltkrieg gewonnen war, klappte das auch ganz gut, denn die USA erhöhten in den Folgejahren ihre Schuldenlast nur moderat und selbst in der Weltwirtschaftskrise blieben die Staatsschulden vergleichsweise überschaubar. Wer sich den Verlauf der Staatsschulden der USA von 1800 bis heute anschaut, ist mit einer äußerst flachen Kurve über die ersten 180 Jahre konfrontiert. Allein die beiden Weltkriege sowie der Vietnamkrieg ließen die Schuldenkurve deutlicher abheben. Erst in den hier im Podcast schon besprochenen Krisenjahren zwischen 1970 und 1980 setzte die US-Schuldenkurve zum Sprung an. Da wir in diesem Audioformat leider keine Kurven zeigen können, jetzt ein paar Zahlen zum Verständnis. Die besprochene Schuldenobergrenze lag 1945, also am Ende des Zweiten Weltkriegs, bei 300 Milliarden Dollar und blieb bei diesem Horizont ungefähr bis 1967. Danach brauchte es nur 10 Jahre, bis es zu einer mehr als Verdopplung auf 700 Milliarden Dollar kam. Die nächste Verdopplung stand schon 7 Jahre später an, nämlich 1984. Danach nahm die Verschuldung richtig Fahrt auf und eine grafische Darstellung ähnelt schon fast einer exponentiellen Kurve. Die Verdopplung der Schulden etwa alle 7 Jahre formte das Muster der nächsten Jahre, sodass wir inzwischen bei über 30.000 Milliarden Dollar oder 30 Billionen angekommen sind. Zum Vergleich: Die nach Bevölkerung etwa ein Viertel so große Bundesrepublik Deutschland hat 2.300 Milliarden Dollar Schulden, also weniger als ein Zehntel der USA. Dennoch ist auch der deutsche Schuldenberg für eine gesunde Entwicklung in der Zukunft viel zu hoch. Und die Gesellschaft, hier aber vor allem die Profiteure dieser Schuldenexzesse, leben auf Kosten der kommenden Generationen.
Aber zurück zu den USA und den immer wieder gerissenen Schuldenobergrenzen. Wie kommt es zu dieser krassen Staatsverschuldung in der größten und wichtigsten Volkswirtschaft der Welt? Einer der Hauptgründe besteht darin, dass der Haushalt der USA drastisch unterfinanziert ist. In den letzten 4 Jahrzehnten gab es gerade 3 Jahre, 1998 bis 2001, in denen der Haushalt ausgeglichen war oder sogar etwas Schuldenabbau gelang. In all den anderen Jahren geschah genau das, was die Founding Fathers eigentlich aus gutem Grund vermeiden wollten. Der Staat gab mehr aus, als er einnahm. Die Gründe sind historisch gewachsen. Steuern sind in den USA noch viel stärker als bei uns negativ besetzt. Jeder Spitzenpolitiker gefällt sich in der Pose des Steuersenkers und kann auch nur mit einer solchen Agenda letztendlich politischen Erfolg haben. Steuererhöhungen sind überall auf der Welt unpopulär. In den USA sind sie praktisch eine politische Selbstmordaktion. Weil die Vereinigten Staaten eine historisch und in der Mentalität der Gesellschaft verankerte Vorliebe für einen schlanken Staat, also geringe Staatsausgaben haben, wird versucht, dies dadurch zu erzwingen, dass dem Staat so wenig wie möglich Geld zur Verfügung gestellt wird. Hinzu kommen wirtschaftspolitische Ansätze, die stark darauf hinauslaufen, über geringe Unternehmenssteuern die wirtschaftliche Aktivität zu fördern und zu stimulieren. Leider geht dieses Kalkül seit Jahrzehnten nicht auf. Immer wieder gibt es mehr oder weniger gute und plausible Gründe für Mehrausgaben, die nicht über die niedrigen Einnahmen gedeckt sind. So ist es inzwischen zu einer seit Jahrzehnten gängigen Wirtschaftsweise geworden, die Staatsausgaben und damit letztlich in weiten Bereichen das Funktionieren der Gesellschaft über Schulden zu finanzieren. Wie wir an der Entwicklung des Defizits mit seinen starken Steigerungen gesehen haben, besteht nicht nur ein bestimmter Prozentsatz der Unterdeckung, der jedes Jahr finanziert werden muss. Es ist eine negative Dynamik zu beobachten, die immer größere Schuldenaufnahmen erfordert. Anders ausgedrückt, die negative finanzielle Schere geht immer weiter auf. Wenn also aktuell manche republikanische Abgeordnete ihre Zustimmung zur Anhebung der Schuldenobergrenze von der gleichzeitigen Begrenzung der Staatsausgaben abhängig machen, dann ist das nicht ausschließlich Ausdruck einer trumpistischen Fundamentalopposition, sondern entspricht in Teilbereichen durchaus vernünftiger Wirtschaftspolitik. Hierzu ein Zitat von so einem republikanischen Rebellen. Ich würde gegen eine Erhöhung der Schuldenobergrenze stimmen. Wieder einmal beleihen wir dadurch die Zukunft ungeborener Generationen von Amerikanern. Es ist eine Form von Besteuerung ohne Interessensvertretung. Ich glaube nicht, dass wir das tun können. Mike Lee ist ein konservativer amerikanischer Politiker und sitzt für den Bundesstaat Utah im Senat in Washington. Noch ein kurzer Einschub zu der Argumentation, dies sei eine Besteuerung ohne Interessensvertretung. No taxation without representation ist ein uramerikanischer Leitsatz aus der amerikanischen Revolution. Die damaligen Kolonisten wurden von England besteuert, ohne im englischen Parlament vertreten zu sein, was als grob unfair erlebt wurde und letztlich den Aufstand über die Boston Tea Party auslöste. Wenn Senator Lee argumentiert, die Anhebung der Schuldenobergrenze bürdeten zukünftigen Generationen Steuern auf, ohne dass diese in dem beschließenden Gremium vertreten sind, appelliert er höchst effektiv an eine der fundamentalsten Glaubensüberzeugungen der amerikanischen Republik. Klarerweise werden viele republikanische Abgeordnete diese Einschnitte, die sie für notwendig halten, in den Sozialausgaben machen wollen, während der enorme Militärhaushalt unangetastet bleiben soll. Solche Positionen muss Mensch jetzt nicht teilen, aber der Grundgedanke, dass die staatlichen Ausgaben nicht immer weiter auf Schuldenbasis ansteigen können, scheint durchaus vernünftig. Hier sei noch angemerkt, dass republikanische Präsidenten sich im Schuldenmachen von ihren demokratischen Kollegen in nichts unterscheiden.
Aber kommen wir von der Parteipolitik zu unserem Grundthema zurück. Eigentlich würde eine so hohe Staatsverschuldung wie die der USA zu Problemen führen, deren wirtschaftliche Folgen eine Korrekturentwicklung in Richtung weniger Schuldenaufnahme haben würde. Denn Schulden oder aus Perspektive des Geldgebers Kredite beruhen auf dem Prinzip, dass sie mit ausreichender Wahrscheinlichkeit zurückgezahlt werden. Wenn daran Zweifel besteht, dann werden die Kredite viel teurer. Es wird ein zusätzlicher Zins als Risikozuschlag fällig. Das Prinzip, das in allen Bereichen des Kreditwesens zum Einsatz kommt, soll hier nochmal deutlicher erklärt werden. Nehmen wir an, ihr seid in der vorteilhaften Position, mehr Geld zu besitzen, als ihr gerade braucht. Dann gibt es im Kapitalismus die Möglichkeit, dass ihr das Geld verleiht, sagen wir 4% Zinsen dafür bekommt. Diese 4% sind ein langjähriger Durchschnittswert, der in der Hochzinsphase nach oben, aber in anderen Zeiten auch nach unten abweichen kann. Aber bleiben wir jetzt mal bei den 4%. Es wird recht viele Institutionen und Personen geben, die euer Geld zu diesem Zinssatz leihen wollen. Entsprechend werdet ihr euch einen Schuldner raussuchen, der euch mit hoher Wahrscheinlichkeit das Geld und Zins pünktlich zurückbezahlt. Jemand mit mehr Risiko kann euch nur dann überzeugen, wenn er euch 6 oder 7% bietet. Ab einem gewissen Risiko werdet ihr euer Geld aber dem unsicheren Kandidaten gar nicht geben, auch nicht für 15% oder mehr. Das gleiche passiert auch bei staatlicher Kreditaufnahme. Staaten, die überschuldet sind, müssen hohe Zinsen bezahlen oder bekommen oft gar keinen Kredit. Das führt dann zwangsläufig zu geringeren Kreditaufnahmen. Wieso also trifft das auf die USA nicht zu? Wir hatten die Sonderrolle, die die Vereinigten Staaten in der Nachkriegsweltwirtschaft einnehmen, bereits in unterschiedlichen Podcasts unter unterschiedlichen Aspekten beleuchtet. In unserer heutigen Fragestellung spielen wiederum mehrere Faktoren den USA in die Hände. Der US-Dollar ist immer noch die Weltreservewährung. Wir hatten das im Podcast zu Währungen erläutert. Dies bedeutet, dass wenn Staaten oder Privatpersonen Geld übrig haben, sie dies gerne in Dollar verleihen, also Dollaranleihen kaufen. Auf diese Weise haben zunächst Japaner und die Ölländer des Nahen Ostens und später vor allem China über Jahrzehnte die USA finanziert. Auch Russland hat seine Überschüsse aus Rohstoffverkäufen überwiegend in Dollar angelegt. Kurz gesagt, die USA sind der Lieblingsschuldner der Welt und haben bislang keine Schwierigkeiten, für ihre staatlichen Schuldenverschreibungen auf dem Markt KäuferInnen zu finden. Das ist übrigens auch einer der zentralen Fallstricke bei der Schuldenobergrenze. Würde der Kongress nicht im letzten Moment zustimmen, dann könnten die USA einige ihrer zahlreichen Schulden nicht mehr termingerecht bedienen. Es käme zu einem Zahlungsausfall. Dadurch würden über gewisse Automatismen in der Kreditwirtschaft die Risikobewertungen der US-Anleihen steigen und es müssten in der Folge höhere Zinsen bezahlt werden. Verständlicherweise wollen die US-Regierung, aber auch die gesamte US-Finanzelite genau das vermeiden, weshalb es bislang immer Einigungen in den letzten Minuten gab. Die USA können also aus aller Welt Geld in ihrer eigenen Währung, also Dollar, leihen, weil alle gern Dollar-Schuldverschreibungen annehmen. Dies ist ein enormer Vorteil. Die USA haben zwar Schulden in der ganzen Welt, aber immer in ihrer eigenen Währung. Zum Vergleich. Der von TürkInnen trotz aller wirtschaftlichen Schwierigkeiten wiedergewählte Präsident Erdogan muss sich sein Geld auch im Ausland leihen, in ausländischer Währung. Nehmen wir an, er hat vor 10 Jahren 100 Millionen Euro geliehen. Dann muss er am Ende der Laufzeit auch 100 Millionen Euro zurückzahlen. Das Geld dafür muss im eigenen Land erwirtschaftet werden und wegen des enormen Verfalls der Lira braucht die Türkei für ihre Rückzahlung inzwischen fast die siebenfache Menge an türkischen Lira. Meist wird ein Kredit übrigens nicht zurückgezahlt. Die Staaten haben gar kein Geld dafür. Er wird weitergerollt. Was nichts anderes heißt, als dass ein neuer Kredit aufgenommen wird, der wieder 10 Jahre läuft. Mit diesem Geld wird der alte dann abgelöst und das Spiel beginnt von vorne. Für einige Länder, wie die Türkei, ist das jeweils mit einem riesen Verlust verbunden. Für die USA aber eben nicht.
Ein anderer Aspekt, welcher den Vereinigten Staaten die Aufnahme von Krediten so erleichtert, ist die Position der US-Wirtschaft. Sie war über ein halbes Jahrhundert das absolute Zentrum und der Motor der Weltwirtschaft. Eine Pleite oder ein wirtschaftlicher Niedergang der Supermacht schien unvorstellbar. Oder anders ausgedrückt, wenn die USA ihre Schulden nicht mehr bezahlen können, dann wäre der Rest der Welt, vielleicht mit Ausnahme der Schweiz und von Saudi-Arabien, ohnehin schon lange pleite. Ein echter Zahlungsausfall oder der Niedergang der Führungsmacht kam allenfalls in abstrusen Planspielen, aber nicht als Möglichkeit in den Köpfen realer Investorinnen vor. Diesbezüglich hat allerdings in den letzten 10 Jahren ein Umdenken stattgefunden. Der enorme Aufstieg Chinas bedroht die Pole Position der Führungsnation. In der beginnenden Ausformung einer multipolaren Welt ist die Möglichkeit eines zumindest relativen Niedergangs erstmals realistisch denkbar geworden. In ihren Möglichkeiten, in aller Welt Schulden aufzunehmen, werden die USA weiterhin durch den starken Dollar begünstigt. Denn das garantiert ein günstiges Umtauschverhältnis zum Geberland. Normalerweise müsste der Dollar bezogen auf den Verschuldungsstand der Amerikaner und der negativen Leistungsbilanz des Landes deutlich schwächer sein. Da aber alle wichtigen Rohstoffe und sogar manche zentrale Industriewaren in Dollar gehandelt werden, ist die Notwendigkeit, Dollar zu besitzen und damit die Nachfrage hoch. Entsprechend ist der Wechselkurs für die Amerikaner günstig und sie können nicht nur überall preiswert in der Welt einkaufen, sie können sich auch preiswert verschulden. Aufgrund all dieser Mechanismen ist es den USA gelungen, ein welthistorisch einmaliges Defizit aufzubauen, ohne dass das von der Mehrheit der Menschen als bedrohlich wahrgenommen wird. Es besteht auch wenig Zweifel, dass das Anhäufen noch gigantischerer US-Schuldenberge in den nächsten Jahren wohl weiter funktionieren wird. Der Krug geht immer so lange zum Brunnen, bis er und so weiter. Wann dies sein wird, weiß niemand, nicht einmal der Monetcracy Podcast. Wir sehen und beklagen allerdings eine weltweit immer mehr auf Schulden ausgerichtete Wirtschaftsweise, denn die Amerikaner befinden sich in guter Gesellschaft mit nahezu allen Ländern dieser Erde. Das Leben und Gestalten auf Pump ist in den letzten 2 Jahrzehnten des laufenden Jahrhunderts zum gängigen Politikstil geworden. Die USA haben lediglich besonders günstige Voraussetzungen dafür. Der Absturz wird daher kein isoliert amerikanischer, sondern ein weltweiter sein. Die Untergangspropheten sehen die Katastrophe schon dicht am Horizont heraufziehen. Was wir prognostizieren können, ist, dass die USA nicht so schnell pleite gehen. Nämlich deshalb, weil niemand an einem solchen Geschehen Interesse hat. Während Argentinien alle 20 Jahre pleite gehen kann, ohne dass dies die Menschen außerhalb des Landes groß beunruhigt, ist alle Welt am wirtschaftlichen Wohlergehen der Vereinigten Staaten aus guten, eigennützigen Gründen interessiert. Es bedürfte eines radikalen Wandels der Weltwirtschaft, bevor die Welt sich einen Absturz der USA leisten wollte. Daher wird die Schuldenobergrenze auch weiterhin nach einigem Geplänkel immer wieder erhöht werden und der Rest der Welt wird weiterhin in den USA das benötigte Geld zu Sonderkonditionen leihen. Übrigens gibt es auch in Deutschland eine Art Schuldengrenze. Sie bezieht sich nicht auf eine absolute Obergrenze der bestehenden Schulden, wie in den USA, sondern auf die Neuverschuldung, genauer auf die Netto-Neuverschuldung. Die Netto-Neuverschuldung sind die in einem Jahr aufgenommenen Schulden abzüglich der getätigten Tilgung, also der Rückzahlung alter Schulden. Also beschreibt die Netto-Neuverschuldung, wie viele neue Schulden zum bestehenden Schuldenberg hinzukommen. Diese neue Verschuldung wird ins Verhältnis zum Bruttosozialprodukt gesetzt. Dies ist eine hinterfragbare Kennzahl für die wirtschaftliche Gesamtleistung einer Gesellschaft. Zum Bruttosozialprodukt findet ihr übrigens auch einen Podcast in unserer Reihe und könnt euch über dieses, wie gesagt, durchaus hinterfragbare Konstrukt informieren. Zur deutschen Schuldenobergrenze. Die besagt, die Neuverschuldung soll nicht mehr als 0,35% des Bruttosozialprodukts betragen. Das klingt jetzt nicht so schwierig zu erreichen, 0,35%. Allerdings ist das Bruttosozialprodukt auch relativ hoch. Und es gelingt übrigens schon seit einigen Jahren nicht. Wegen Corona, Ukraine, Klimawandelumstellung und ganz, ganz viele Gründe, wie in den USA auch. Es gibt immer Gründe, mehr Geld auszugeben, wie gerade zur Verfügung steht. Eine andere Regelung zur Begrenzung der Verschuldung, die auch für Deutschland gilt, kommt aus den Euro-Stabilitätsverträgen. Diese besagt, dass die gesamte Staatsverschuldung, also nicht das, was neu hinzukommt, wie bei der Netto-Neuverschuldung, sondern alle Schulden zusammen nicht mehr als 60% des Bruttosozialprodukts betragen darf. Diese Regelung besteht seit 2002, dem Einführungsdatum des Euro. In den letzten 20 Jahren hat Deutschland gerade zweimal diese Grenze eingehalten. Wir sehen, auch im Land der sogenannten schwäbischen Hausfrau macht man gerne und viel Schulden. Wir schließen daher diesen Podcast mit einem Zitat. Schulden machen ist die asozialste Politik, die es gibt. Die Politik auf den Knochen der kleinen Leute. Das stammt von Norbert Blüm, einem deutschen Politiker, der inzwischen verstorben ist. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir konnten euch wieder einige Einblicke in das Funktionieren der Finanzwelt vermitteln. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann lasst ein Like da, wenn das eure Seite hergibt. Aber vor allen Dingen abonniert den Podcast, dann kommt auch der nächste Teil direkt in euren Feed in einem Monat. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald, euer Monicracy-Team. Am Mikrofon war Frederik Liberatou, der auch verantwortlich für die Sendung und die darin gespielte Musik zeichnet. Diese Sendung enthielt Musik, die von Frederik Liberatou unter Verwendung von Groovepad gestaltet wurde. Groovepad ist bei Google Play und im Apple Store erhältlich. Die auf diese Weise kreierte Musik ist GEMA-frei und royalty-free.